Ja, vielen Dank, dass ihr uns nochmal Jesus so vor Augen geführt habt. Darum soll es auch in der Predigt weitergehen. Und ich möchte einfach nochmal dafür beten, bitte euch alle, die können, dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist, dass du der Lebendige bist und dass du uns lieb hast, dass du dein Leben für uns hingegeben hast. Lass uns verstehen, was es bedeutet. Lass uns so leben, wie es dir gefällt. Wir danken dir, dass du jeden von uns siehst und begegnen möchtest und an dein Herz ziehst. Amen. Ja, ich stehe nicht so häufig hier oben und da habe ich gedacht, also ich stelle mich nochmal kurz vor. Also Martin Freudenberg ist mein Name, bin verheiratet mit Esther. Wir haben 4 mittlerweile erwachsene Kinder zwischen 20 und 25 Jahren. Darf hier in der Gemeinde, in der Gemeindeleitung mitwirken, auch in dem Diakonie- und Hirtendienst. Heute auch mit meiner Frau nachher für Gespräche für euch da sein, wie der Andreas das gesagt hat. Und als erstes habe ich nochmal eine zweite Chance für euch Kinder. Die kleinen Kinder haben ja nichts abgegeben, aber ich habe noch was vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt gleich, ihr seht das schon, die ersten Bilder der Präsentation. Ich habe so ein paar Bilder mit dabei. Eigentlich ist auf jeder Folie nur eins, hier auf dieser ersten sind mal 2. Und da wollte ich einfach euch mal so eine lohnende Zusatz-Spezialaufgabe geben. Zählt mal die Bilder, manche kommen doppelt vor, die werden dann nicht gezählt. Also wie viele verschiedene Bilder ihr auf dieser Präsentation seht. Also es werden euch die Finger beider Hände ausreichen. Ja, einsteigen möchte ich mit diesem ersten Bild, was eigentlich jeden von uns beschäftigt, jeden Tag, immer wieder in verschiedenen Situationen immer neu, wem will ich gefallen? Die Frau ja, will sich selbst gefallen, die wir da sehen, natürlich auch anderen will sie gefallen. Der Mann, der will seinem Arbeitgeber gefallen, will sich natürlich selbst gefallen. Und ja, wir überlegen dieses Thema, wem will ich gefallen? Das zieht sich eigentlich irgendwie durch unseren ganzen Alltag immer wieder neu. Und heute wollen wir uns die Frage stellen, warum und wie kann unser Leben Gott gefallen? Und wie können wir Gottes Willen erkennen und tun? Wie kann unser Leben Gott gefallen und wie können wir Gottes Willen erkennen und tun? Und dazu möchten wir Römer 12 aufschlagen, die ersten beiden Verse, die ich uns vorlesen möchte. Römer 12, ich habe sie uns mal hier ausgedruckt. Leben, wie es Gott gefällt. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir wollen schrittweise durch diesen Text gehen und als erstes uns den ersten Abschnitt angucken. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Da ist gleich ein Wort drin, das uns eigentlich nicht so gut gefällt, nämlich ermahnen. Also wir werden nicht so gerne ermahnt, jedenfalls geht mir das so. Auch wenn es vielleicht gute Absichten hat, aber lieber wäre man selbst drauf gekommen. Das ist nämlich peinlich, wenn einem das andere sagen müssen. Aber diese Ermahnung, von der Paulus hier spricht, die hat eine ganz, ganz tolle Absicht. Die hat ein ganz tolles Ziel und die ist motiviert von einer erbarmenden Liebe, von der erbarmenden Liebe Gottes. Und zwar zeigt uns das die Bibel, zum Beispiel hier in Markus 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Jesus hat sein Leben als Lösegeld für viele gegeben, für jeden von uns. Aber es liegt an uns, ob wir dieses Lösegeld, was er bezahlt hat, auch annehmen. Ob wir diese Liebe, die er uns anbietet, auch wirklich annehmen. Und wenn wir diese Liebe annehmen, wozu ich euch ganz herzlich einlade, denn das ist das Schönste und Beste, was es gibt, dann sind wir ja auch bereit, diese Ermahnung anzunehmen, wie soll ich jetzt, wenn ich dieses Leben von Jesus bekommen habe, wie soll ich jetzt das Leben gestalten? Gottes Liebe macht immer den Anfang. Das finde ich einfach so einen ganz tollen Satz. Und merkt euch das, wenn ihr auch alles vergesst, Gottes Liebe macht den Anfang. Und das zeigt uns auch der Vers, der vor unserem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, im Römer 11, Vers 36 steht. Da sagt Paulus, denn von ihm, von Jesus und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Von Gott ist alles, unser ganzes Leben, alles, was wir haben. Auch die Erlösung ist von ihm. Wir sind durch ihn erlöst. Auch das, was wir so täglich haben, ist alles auch durch ihn uns gegeben. Und unser Leben ist nicht nur auf uns selbst gerichtet, sondern es ist zu ihm hin geschaffen, in Ewigkeit mit ihm zu leben. Von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, und zwar zu seiner Ehre. Gottes Liebe macht immer den Anfang. Und deswegen lohnt es sich, uns ermahnen zu lassen, unser Leben für Gott zu geben. Und ein zweiter Vers, der auch nochmal diese Liebe, die den Anfang macht, ausdrückt, ist in 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir seine Kinder sein können. Und Jesus lädt uns ein, kommt, werdet meine Kinder. Ich bin euer Vater, ich will euch versorgen. Von mir und durch mich und zu ihm hin ist sowieso alles gemacht. Wir brauchen diese Ermahnung, ja, immer wieder neu. Es gibt ein lateinisches Sprichwort, das heißt, die Wiederholung ist die Mutter des Studierens. Also wir müssen immer wieder ermahnt werden, uns zurückzubesinnen, uns ermahnen zu lassen, das Gute zu tun. Ja, zu was sollen wir ermahnt werden? Wir gehen weiter in dem Text. Unser Leben als lebendiges Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, für Gott einzusetzen. Dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Da kommt dieses Wort Opfer vor. Das ist ein zweites Wort, was uns nicht so gut gefällt. Opfer ist irgendwas, ja, was Erdrückendes. Also man opfert sich für irgendwas auf und man denkt, ach, das ist eigentlich was, eher was Schlechtes, das sollte man nicht tun. Man sollte sich was für was Gutes einsetzen, aber aufopfern, das ist irgendwas Schlechtes. Die Gemeinde in Rom, zu der Paulus diesen Brief schreibt, die kennt Opfer eigentlich als was Positives, denn die kennen diese Opfer, die im Alten Testament regelmäßig dargebracht wurden, um einfach die Beziehung wiederherzustellen. Denn die Menschen wussten, Gott hat es ihnen gesagt, die Beziehung zwischen mir und euch ist gestört. Aber ein Opfer, das erinnert daran, es kann wieder in Ordnung kommen. Und es ist interessant, das Opfer im Alten Testament ist immer ein totes Tier gewesen. Ja, eigentlich nichts Lebendiges, was da auf dem Altar gebracht wurde, sondern es war tot. Und es konnte auch nichts mehr selbst tun. Es wurde hingebracht von demjenigen, der es geopfert hat, aber es konnte selbst keine Entscheidung treffen. Wir werden hier aufgefordert, unser Leben als ein lebendiges Opfer hinzugeben. Das hat mich doch sehr berührt, dass wir ein lebendiges Opfer sein sollen. Und ich habe so nachgedacht, was war wohl das erste lebendige Opfer, das wir so kennen? Und dann ist mir aufgefallen, Jesus ist das erste lebendige Opfer, denn er hat sich freiwillig, in freiem Willen dafür entschieden, Gott ganz hinzugeben, Gottes Willen ganz zu entsprechen. Jesus, das erste lebendige Opfer und so sollen wir auch lebendige Opfer sein. Im Hebräer 10, Vers 27 heißt es über Jesus, daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Jesus kann uns für immer selig machen, wenn wir zu ihm kommen. Er ist der einzige Weg, überhaupt zu Gott zu kommen, weil er das lebendige Opfer ist. Ich möchte nochmal auf die drei Aspekte dieses Opfers eingehen. Denn es heißt, wir sollen lebendig sein, es soll heilig sein und drittens, es soll Gott wohlgefällig sein. Wenn ich an lebendig denke, dann denke ich, es hat ein lebendiges Wesen, hat auf jeden Fall einen eigenen Willen und es lebt in jeweils unterschiedlichen Zeiten und Umständen mit unterschiedlichen Gaben und Grenzen. Und genau so will Gott uns gebrauchen. In unseren jeweils individuellen Situationen sollen wir uns so einbringen als Opfer für ihn. Und das Zweite, heilig. Wir sollen rein sein für Gott. Wir sollen ungeteilt sein, nicht nur so halb-halb. Und das dritte Eigenschaft dieses Opfers, es soll Gott wohlgefällig sein. Unser Leben soll Gott Freude machen. Dieses wohlgefällig kommt ein zweites Mal in diesen zwei Versen vor. Da werden wir das gleich noch mal sehen, warum das so wichtig ist. Als ich an diese drei Eigenschaften dieses Opfers dachte, dass unser Leben sein soll lebendig, heilig, also ganz ungeteilt rein für Gott, und wohlgefällig, musste ich so dran denken, als unsere Kinder kleiner waren und wir dann Besuch häufig bekommen haben, dann sind die mit dem Besuch immer durchs ganze Haus gegangen. Vom Dachboden bis zum Keller und wieder zurück und haben dann alle Räume gezeigt, wo sie hier so wohnen. Und wir waren dann noch in der Küche vielleicht gewesen und haben dann das Essen vorbereitet. Und als wir das dann erfahren haben, dass die dann in den Keller gegangen sind, haben wir gedacht, ach, diese Räume hättet ihr doch aussparen können. Die sind jetzt ja nicht für Besuch präpariert. Aber so soll unser Leben für Gott ganz präpariert sein. Alle Bereiche unseres Lebens, vom Keller bis zum Dachboden, alles soll ihm heilig sein. Wir gehen weiter im Text. Dieses lebendige Opfer unseres Lebens, das soll unser vernünftiger Gottesdienst sein. Ich bin eins zu weit gegangen. Ja, oder ich habe eine Folie vergessen. Jedenfalls der vernünftige Gottesdienst. Ich muss jedes Mal, wenn wir uns sonntags hier treffen und auch früher schon, denken, ja, dieses Wort Gottesdienst kommt ja nicht ganz so häufig in der Bibel vor, aber hier kommt es vor. Und was ist vernünftig? Ein vernünftiger Gottesdienst, ich dachte, ein herrlicher Gottesdienst oder ein schöner Gottesdienst, aber hier steht ein vernünftiger Gottesdienst. Wikipedia sagt dazu, was vernünftig ist, dass es nicht von Emotionen geleitet ist und dass, wenn wir vernünftig handeln, dass wir uns überlegen, welche Konsequenz hat mein Handeln? Also wenn ich vernünftig was mache, dann bedenke ich das Ende, was daraus wird. Und genauso soll unser Gottesdienst unser Leben sein. Es soll Gott dienen, aber es soll nicht einfach von unseren Emotionen trieben und so bewegt werden, sondern wir sollen überlegen, was kommt dabei raus? Welche Konsequenz hat mein Denken und Handeln? Und wenn ich das bedenke, komme ich an den zweiten Teil dieser beiden Verse, dass Paulus uns auffordert, uns nicht dieser Welt gleichzustellen. Ja, was heißt das, uns nicht dieser Welt gleichzustellen? Nach welchen Maßstäben folge ich? Ich finde, ein guter Vers, der die Maßstäbe dieser Welt erklärt, steht in 1. Johannes 2, Vers 15 und 16. Da heißt es, was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht, all dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Die Maßstäbe dieser Welt sind gekennzeichnet durch die Gier, also auch Luther sagt dazu, die Begierde des Fleisches, also das, was meinen Appetit weckt, was haben zu wollen, sei es Essen, sei es irgendwelche Dinge, die ich so in meinen Kopf reinlasse, das gehört zu den Maßstäben dieser Welt. Aber auch die Begierde der Augen, also was Materielles, irgendwie was Tolles, einen tollen Computer oder Handy oder Auto oder Haus, was ich haben will oder worauf ich vielleicht auch neidisch ist, dass der andere das hat und ich nicht. Und das Dritte, der dritte Maßstab dieser Welt ist das Prahlen, also stolz sein, wie toll ich bin oder dass mein Ego so super ist und auch gefördert werden soll. Diese drei Maßstäbe, die sind in dieser Welt gültig. Und ich merke, weil wir alle Teil dieser Welt sind, die begegnen uns im Alltag immer wieder. Auch wenn ich auf der Arbeit bin, sehe ich, okay, da ist es irgendwas, was meine Augen lockt, was meinen Appetit auf irgendwas macht, wo ich denke, materielle Dinge, das würde ich gerne haben wollen, ja, oder warum kriege ich das nicht, was andere haben, was mir versprochen ist. Also wir stecken in den Maßstäben dieser Welt ziemlich dicht drin. Ja, welchen Maßstäben folge ich? Dazu möchte ich uns Römer 6, Vers 13 nochmal lesen, wo Gott uns auffordert, welchen Maßstäben wir folgen sollen. Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt, als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn ein neues Leben bekommen haben. Sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Wir sollen unseren Körper, nicht ein einziges Glied, nicht unsere Augen, nicht unsere Gedanken, nicht unsere Hände, Füße, Ohren oder was auch immer, gebrauchen als Werkzeuge für das Unrecht und ihm zur Verfügung stellen. Sondern wir sollen alle unsere Glieder, alles, was wir haben, als Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er uns für seine Ziele einsetzen kann. Das bedeutet zum Beispiel, oder fiel mir ein, als ich darüber nachdenke, wie kann das praktisch aussehen, so sein ganzes Leben, alles so als Werkzeug in Gottes Hand einzusetzen. Wir haben, als wir kurz nachdem wir geheiratet haben oder als wir geheiratet haben, waren wir in Gießen in einer Gemeinde und da war einer in der Gemeindeleitung, der war Lehrer, hatte 4 Kinder und hätte eigentlich einen Karrieresprung machen können als Lehrer, also als Oberstudienrat oder so, was natürlich ein bisschen mehr Einsatz in seinem Beruf bedeutet hätte und wo er seiner Familie vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit hätte widmen können und auch den Aufgaben in der Gemeinde als Diakon in der Gemeindeleitung. Und er hat ganz bewusst gesagt, ich verzichte darauf, auf diesen Karrieresprung, um Zeit zu haben für meine Familie und für das Reich Gottes. Und das ist eine sehr segensreiche, hat sehr segensreiche Auswirkungen gemacht auf die Familie, aber auch in der Gemeindearbeit. Das ist mir sehr zum Vorbild geworden. Aber auch bei mir selbst merke ich, dass diese Maßstäbe dieser Welt, die kommen immer wieder an mich ran und machen mich unzufrieden, dass ich denke, ach, ich würde das auch gerne haben und das steht mir eigentlich zu, dafür will ich kämpfen. Und dann sehe ich, ich will mit Gottes Gaben, die er mir gibt, zufrieden sein. Von ihm und durch ihn und zu ihm hin ist sowieso alles. Und wenn ich das sehe, dann komme ich wieder zum Frieden und weiß, ich will Gottes Maßstäben folgen und nicht den Maßstäben dieser Welt. Ja, es ist nicht so leicht, von diesen Maßstäben dieser Welt, in denen wir so tief verhaftet sind, das, was unsere Augen haben wollen, wo wir selbst das haben wollen, unseren Blick zu ändern auf das, was Gott haben will. Und so geht unser Text weiter, dass er uns auffordert, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Eine andere Übersetzung sagt auch, wir werden verändert durch die Erneuerung unseres Sinnes. Und ich habe mich gefragt, wie können wir den Blick auf Gottes Ziele gerichtet bekommen in unserem Alltag? Und da fiel mir ein, dass wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, dann verändert das unser Denken. Und ein sehr schöner Text, der das so zum Ausdruck bringt, steht im Kolosser 3, Vers 1 bis 10. Das möchte ich uns mal vorlesen, ein etwas längerer Text, aber der beschreibt schön, wie wir von dieser Welt, was uns von den Maßstäben dieser Welt ausgerichtet werden, verändert werden können in unserem Denken auf Gottes Ziele. Kolosser 3, Vers 1 bis 10. So seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbart werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt von euch ab Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wir haben den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen, als Jesus in unser Leben gekommen ist. Und wir haben den neuen angezogen, was auch in der Taufe so ganz plastisch deutlich wird. Wir haben Gottes reines Vergebungsgewand angezogen. Und wir werden erneuert zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, Jesus geschaffen hat. Wir werden immer wieder erneuert. Und diese Erneuerung geschieht in der engen Gemeinschaft mit Gott. Wie kann ich diese Gemeinschaft pflegen? Wie kann ich in dieser Gemeinschaft leben, dass mein Denken verändert wird? Und der Psalm 1 gibt uns da ein sehr gutes Beispiel, wie unser Denken verändert werden kann, dass wir Gottes Absichten besser sehen. Da heißt es, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Wenn wir über Gottes Gesetz nachdenken, Tag und Nacht, immer wieder, wenn wir uns daran erinnern, Gott, wie sind deine Absichten, wie sind deine Ziele, was ist dir wichtig, dann verändert sich unser Denken. Oder auch eine zweite Stelle, wo unser Blick auf Gott gerichtet wird, ist, dass wir die Gemeinschaft unter Gottes Wort suchen. Auch gerade wieder heute hier. Und das sagt uns auch der Kolosserbrief in Vers 16 und 17. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, auch zu Hause. Mach regelmäßig stille Zeit. Bete am besten auch mit jemand zusammen. Dann werden gleich zwei ermutigt. Auch als Ehepaare bete zusammen. Das ist eine so wichtige Verbindung, denn die Ehe ist ja auch ein besonderes Bild Gottes auf dieser Welt, das die Gemeinde mit Jesus widerspiegelt. Betet zusammen, lest zusammen die Bibel, auch wenn es vielleicht nur ein Wort ist, lest es zusammen, dass sich Gottes Wort ausbreitet, auch in eurem Alltag, in eurem Zuhause und unser Denken verändert. Und wenn unser Denken so verändert wird, dann können wir auch weitergehen in diesem Text aus Römer 12, dann können wir, damit wir prüfen können, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ja, wir sollen prüfen, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Ich habe mich gefragt, wie können wir Gottes Willen erkennen? Seid ihr noch dabei am Zählen, ihr Kinder? Ja. Gut. Vor ein paar Jahren gab es mal so Armbänder, da stand drauf, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? WWJD manchmal oder hier ausgeschrieben. Um einen zu erinnern, drüber nachzudenken, was würde Jesus tun? Und das ist genau das, wozu uns dieser Text auch auffordert. Was ist Gottes Wille? Und ich finde es interessant, so wie das Opfer unseres Lebens, unser lebendiges Opfer, so drei Kriterien hat. Es soll lebendig, heilig, Gott wohlgefällig sein. So ist hier Gottes Willen uns vorgestellt, auch mit einem Dreiklang, wie Gottes Willen zu erkennen ist oder an was er zu prüfen ist. Und zwar Gottes Willen ist das Gute. Ich habe mich gefragt, was ist das Gute? Das ist ja manchmal schwer zu erkennen in so einem Alltag. Was ist jetzt gut? Und Jesus selbst wird auch gefragt, oder spricht den reichen Jüngling, als er ihm begegnet, der ihn mit guter Meister anspricht, darauf an, was gut ist. In Lukas 18, Vers 19 heißt es, Jesus sprach zu ihm, also zu dem reichen Jüngling in dieser Begegnung, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und wenn ich Gottes Willen prüfe, dann will ich danach fragen, das, was ich tue oder was ich denke, was ich vorhabe, was ich gerade mache, entspricht das Gottes Wort und Wesen? Gott ist gut. Entspricht das, was ich tue, Gottes Wesen und Gottes Wort? Und wenn ich da ein Ja habe, dann weiß ich, okay, das ist Gottes Wille. Und ein zweites Kriterium ist, dass Gottes Wille nämlich wohlgefällig ist. Wohlgefällig, das ist auch das Wort, was zum zweiten Mal jetzt hier in diesen beiden Versen vorkommt. Unser Leben als Opfer für Gott soll wohlgefällig sein, aber auch Gottes Willen ist wohlgefällig, das Wohlgefällige. In Hebräer 13, Vers 21 heißt es, der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt. Also was wohlgefällig ist ihm, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn ich Gottes Willen prüfe, dann kann ich mich fragen, wem will ich jetzt gefallen? Will ich mir gefallen, meinen Wünschen, oder will ich Gott gefallen? So wie es hier heißt, mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt. Prüfe das, was du denkst, was du tust gerade, worin du steckst, daran, gefällt es Gott oder will ich mir selbst gefallen? Und das dritte Prüfkriterium von Gottes Willen ist, ob es das Vollkommene ist. Wir werden aufgefordert in Matthäus 5, Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir sollen vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Ich möchte Gottes Willen daran prüfen, was ich denke und tue, kommt nur Gutes, Vollkommenes dabei heraus. Und wenn ich feststelle, nein, es kommt nichts Gutes dabei raus, dann bin ich nicht bei Gottes Willen, sondern bei den Maßstäben wieder dieser Welt. Wir werden aufgefordert, immer wieder neu zu prüfen, in jeder Lebenssituation neu zu prüfen, ja, damit ihr prüfen könnt. Ja, wir sollen immer wieder neu prüfen, wo stehe ich gerade, wo habe ich mich vielleicht verfranst. Und das sehe ich auch in meinem eigenen Leben, immer wieder neu zu prüfen, bin ich auf dem Weg, bin ich das zu tun, was Gott möchte. Leben, wie Gott es gefällt, das möchte Jesus, dass wir ihm zu Gefallen leben. Und das bedeutet für mich, ja, dass mein ganzes Leben Gott gefällt und sich für Gottes Ziele einsetzt. Mein ganzes Leben, hat Paulus hier gesagt, ist ein lebendiges, was wirklich auch im Alltag, in dem, wo wir stecken, wo Gott uns haben und gebrauchen möchte. Es soll heilig sein, es soll ganz ihm gehören, vom Keller bis zum Dachboden soll es ihm gehören. Kein Bereich soll ihm vorenthalten sein. Und es soll ihm wohlgefällig sein. Gott soll Freude daran haben. Es soll nicht mir selbst gefallen, sondern es soll Gott gefallen. Und das soll ganz sein. Es soll keinen Teil ausschließen, der Gott nicht gehören möchte. Das Zweite ist, Leben, wie es Gott gefällt, bedeutet, lass dich durch die stetige Gemeinschaft mit Gott verändern. Wir brauchen das, dass Gottes Geist in uns wirkt und uns Gottes Maßstäbe deutlich macht, dass wir nicht in den Maßstäben dieser Welt, die uns vertraut sind, die uns täglich begegnen, die uns auch immer wieder angreifen, auch so zu handeln. Dem sollen wir nichts folgen, sondern wir sollen Gottes neues Leben angezogen haben und in der Gemeinschaft mit ihm und in der Gemeinschaft auch mit seinen Kindern verändert werden, Gottes Gedanken zu denken, seine Entscheidungskriterien einzuüben. Und leben, wie es Gottes gefällt, heißt, dass ich prüfe immer wieder, auf welchen Altar ich mein Leben opfer. Auf irgendeinem Altar werde ich immer mein Leben opfern. Entweder dem, was ich meine eigene Gier sich wünscht oder was andere von mir wünschen, denen ich mich opfer, oder ob ich mein Leben Gott zur Verfügung stelle. Und ich wünsche uns, dass wir so leben, wie es Gott gefällt, weil er aus Liebe alles für uns gegeben hat. Er hat sein Leben gegeben, er hat uns errettet. Und unsere Antwort, die Antwort unseres Lebens soll sein, ihm ganz lebendig, heilig und Gott wohlgefällig uns hinzugeben. Ja, das wünsche ich euch. Und die denken, Mensch, ach, ich will auch denen denken, das ist jetzt auch ziemlich steil alles, was wir hier so hören. Den möchte ich sagen, Gottes Geist gibt uns die Kraft dazu, so zu leben. Auch von ihm und durch ihn und zu ihm hin kommt alles, was wir uns auch da wünschen zu tun. Und darum können wir auch bitten, dass Gott uns dazu die Kraft gibt. Und das möchte ich jetzt nochmal gemeinsam tun und euch einladen, nochmal aufzustehen zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast, weil du uns so liebst. Und dass du dir wünschst, dass wir in Gemeinschaft mit dir nach deinen Zielen, für deine Ziele zu gebrauchen sind. Und dass wir nicht von diesen Maßstäben dieser Welt runtergezogen werden, die eigentlich nur ins Verderben führen. Siehst, dass wir keine Kraft haben, in uns selbst so zu denken und so zu handeln. Und wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist immer wieder neu uns im Alltag, in den Alltagssituationen, wo wir stecken, deine Sicht der Dinge gibst, dass wir prüfen können, was wirklich gut ist von dir, was dir gefällt und was vollkommen ist. Und wir danken dir, dass deine Kraft unermesslich groß ist, weil sowieso alles von dir kommt, weil alles durch dich ist und weil wir zu dir hin geschaffen sind, dass wir in Ewigkeit jetzt schon mit dir leben. Und so segne uns jeden Einzelnen dazu, so mit dir zu leben. Amen. So, Kinder, ihr habt mitgezählt, wie viel, sehr gut, ja. Ich stelle mich nach dem Gottesdienst hier vorne hin und dann gibt es für die Lösungen, gibt es die Belohnungen.